Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu unserem Mann in Amerika, zu Elmar Thewissen, schalten werden. Und wir werden dann mit Hilfe von Robin Alexander mal versuchen zu klären, was Jens Spahn als Tourismusbeauftragter der CDU eigentlich bei Donald Trump in Milwaukee macht. Wir wollen heute aber auch mal versuchen, ein bisschen tiefer zu bohren, was unser Land gesellschaftlich angeht. Und ich freue mich sehr, dass dieser Mann unserer Einladung gefolgt ist, Professor für Soziologie an der Humboldt-Universität, der gerade oder eigentlich schon seit längerer Zeit in aller Munde ist, weil er dem Kanzler und dem Kabinett den Osten erklärt, weil er Friedrich Merz und seiner Fraktion den Osten erklärt. Nur Michael Kretschmer war, glaube ich, interessanterweise nicht da an dem Tag, keine Zeit. Und weil ihm nach Triggerpunkte ein weiterer Bestseller gelungen ist, indem er sehr eindringlich beschreibt, warum der Osten anders bleibt. Herzlich willkommen, Steffen Mau. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, und wir wollen diese Frau in Königs Wusterhausen in Brandenburg geboren fragen, wie sie auf Ostdeutschland schaut, ob sie es auch wahrnimmt wie Steffen Mau, dass nämlich unter anderem die Demografie eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Frage nach der gesellschaftlichen Verfasstheit. Es gibt eine sehr beeindruckende Zahl dazu. Auf 100 Menschen, die beispielsweise in Thüringen aus dem Arbeitsleben ausscheiden, kommen, glaube ich, nur 50, ne, ungefähr, die nachkommen. Das ist wirklich wenig und es ist interessant, ihr zuzuhören, wenn sie über das andere heiße Eisen spricht, Renten, der Unterschied zwischen Ost und West. Sie sagt, die Geschichte der Rentenungerechtigkeit Ost hat eine Vorgeschichte, die interessierte Kreise vor allem aus der PDS heraus damals bewusst gestreut haben. Und sie spricht von einem unterkomplexen Zooblick auf den Osten. Was meint sie damit? Herzlich willkommen, Linda Teuteberg. Ja, wenn man über Ostdeutschland spricht, dann lohnt es, diesem Mann zuzuhören. War bis Juni, glaube ich, ne, der Landrat, der dienstälteste Landrat Deutschlands im Landkreis Eichsfeld in Thüringen, im Amt seit Dezember 89. Und das ist interessant, denn er sagt, die Öffnung der Grenzen damals, 89, das war für uns ein Fest der Freiheit. Und in den ersten 10 Jahren als Landrat hatte ich unglaublich viel Freiraum. Die Enge der DDR, dieses Ideologische, war weg. Aber was passierte dann? Denn mittlerweile sagt er, die Menschen im Osten wollen in Ruhe gelassen werden. Veränderungserschöpfen nennt es, glaube ich, Steffen Mau. Und weiter, der Westen, sagt er, ist in seiner Darstellung als Heilsbringer jämmerlich untergegangen. Das ist ein harter Satz. Herzlich willkommen, Werner Henning. Freue mich sehr. Ja, sieht dieser Mann, einer der profiliertesten politischen Beobachter dieses Landes, offenbar anders, wenn er sagt, naja, also man kommt den Ostdeutschen in ihrer sehr speziellen Befindlichkeit ja schon auf sehr vielen Ebenen entgegen. Woran macht er das fest? Wollen wir ihn fragen? Und was meint er, wenn er sagt, die Ampelparteien haben in Wahrheit im Osten längst aufgegeben? Was bedeutet das? Herzlich willkommen, Robin Alexander. Freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber schalten wir und sind, ach guck mal, da steht er schon, zu Elmar Thewissen nach Milwaukee. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich, dass das klappt.
Hallo Markus, hallo in die Runde nach Hamburg.
Immer heute sozusagen die dritte Begegnung, die dritte Befragung und heute die Chance, dich zu fragen, die Rede von J.D. Vance, des Mannes, der als möglicher Vizepräsident in Betracht kommt. Wie ist die angekommen auf dem Parteitag der Republikaner, bevor wir gleich mal kurz reinhören?
Ich glaube eigentlich sehr gut. Er hat vor allen Dingen eben auf seine Wurzeln Bezug genommen. Er kommt ja aus Ohio, aber seine Familie ursprünglich aus Kentucky, aus den Bergen der Appalachen, aus ärmsten Verhältnissen. Seine Familie hat dann in der Stahlindustrie in Ohio damals eben Arbeit gefunden. Er ist in diesen sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Und das hat er sehr, sehr eindrucksvoll und ich sag mal auch sehr farbenfroh geschildert, hat über seine Großmutter geredet, bei der man nach ihrem Tod in ihrem Haus 19 Waffen gefunden hätte, hat er erzählt. Ganz einfach, weil sie überall in den Schubladen die Waffen versteckt hatte, um sich zu wehren, wenn irgendjemand sie, ihre Familie angreift. Und da stand dann eben die Querverbindung zu dem, was am Samstag passiert ist. Also J.D. Vance, bodenständiger Senator, jetzt eben Vizepräsidentschaftskandidat und er hat dann auch die Angriffe geritten, natürlich auf Joe Biden und Kamala Harris. Mhm. Und das kontrastiert mit dem, was Donald Trump aus seiner Sicht in den 4 Jahren seiner Amtszeit alles für Amerika geleistet hat.
Wir hören einmal kurz rein, Elmar, würde ich vorschlagen. Ist, wie du zu Recht sagst, ein Mann mit einer beeindruckenden Biografie. Du spielst dann auf diesen Bestseller Hillbilly Elegie. 1,14 ist das lang, was wir gleich hören werden, aber es lohnt. Bitte schön.
Ich bin in Middletown, Ohio aufgewachsen. Einer kleinen Stadt, in der die Menschen ihre Meinung sagten, mit ihren Händen bauten und ihren Gott, ihre Familie, ihre Gemeinde und ihr Land von ganzem Herzen liebten. Gemeinden wie meine haben jahrzehntelang den Preis dafür gezahlt, dass die Kluft zwischen den wenigen mit Macht und Komfort in Washington und dem Rest von uns immer größer wurde. Vom Irak bis Afghanistan, von der Finanzkrise bis zur großen Rezession, von offenen Grenzen bis zu stagnierenden Löhnen. Die Leute, die dieses Land regieren, haben wieder und wieder versagt. Bis ein Mann namens Donald J. Trump auftauchte. Wir sind fertig damit, ausländische Arbeitskräfte zu importieren. Wir werden für die amerikanischen Bürger und ihre guten Arbeitsplätze und ihre guten Löhne kämpfen. Wir werden keine Energie mehr aus Ländern kaufen, die uns hassen. Wir werden sie hier von amerikanischen Arbeitern in Pennsylvania und Ohio und im ganzen Land beziehen. Gemeinsam stellen wir die Bürger Amerikas an erste Stelle, egal welche Hautfarbe sie haben. Kurz gesagt, wir werden Amerika wieder groß machen.
Erwartbar, Elmar, trotzdem harter Sound, harte Ansage.
Ja, das war faszinierend zu sehen, weil auf einmal die Republikanische Partei in das mutiert ein Stück weit, was früher die Demokraten immer gewesen sind, nämlich die Arbeiterpartei in den USA. Und J.D. Vance steht da eben und kann sehr nachvollziehbar erklären, was da passiert ist im Mittleren Westen oder auch in den Stahlregionen Amerikas. Das sind ja die Swing States, die bei den Wahlen eine ganz, ganz große Rolle spielen und hat eben erklärt, dass die Deindustrialisierung, also die Abwanderung der Jobs in Länder, wo halt billiger produziert wird, wesentlich zum Niedergang Amerikas beigetragen hat. Und damit spricht er eben eine Klientel an, die normalerweise Joe Biden gewählt hätte. Und das, glaube ich, ist Donald Trump gerade recht. Aber er balanciert so, ich sag mal, auf einem Grad, weil gleichzeitig natürlich die Kernklientel der Republikanischen Partei, die großen Konzerne, die Reicheren in den USA sind. Und wenn er dann Forderungen stellt, die eigentlich so sich anhören, als kämen sie von einem Gewerkschafter, dann gibt es sicherlich auch einige in der Republikanischen Partei, die ein großes Problem damit haben. Und wir wissen, dass einige der großen Geldgeber nicht einverstanden sind mit dieser Wahl des Vizepräsidentschaftskandidaten.
Ich schaue gerade mal zu Robin Alexander. Das ist ein guter Punkt, ne?
Ja, unbedingt. Interessant für Deutschland ist, was Herr Vance zu Deutschland gesagt hat, weil er mag uns überhaupt nicht.
Ja, richtig. Das haben wir mittlerweile alle verstanden.
Nur anzudeuten. Also er hat sich mit der deutschen Botschafterin richtig auf Twitter fast geprügelt. Und also da kommt einiges auf uns zu.
Worum ging es da?
Das war schon nach der Invasion der Russen in der Ukraine und dann hat er, eure Energiepolitik hat das erst möglich gemacht mit Nord Stream 2 und J.D. Vance sagt, die Amerikaner sollen sich raushalten, also die deutschen Europäer sollten alles alleine machen. Und die Botschafterin hat ihn damals darauf hingewiesen, dass es ja eine Zeitenwende gegeben hat und so weiter und dass gar kein Gas mehr kommt aus Russland, aber da wollte er alles nicht hören.
Ich schaue gerade zum Soziologen, zu Steffen Hall in der Runde. Meine Elmar kennt die Verhältnisse insbesondere auch in Ohio sehr viel besser als ich. Ich kenne die ein bisschen, weil wir den Staat immer wieder auch bereist haben. Alles, was er da sagt in Bezug auf seine Kindheit, auf dieses ganze Traurige, das da über dieser Szenerie hängt, diese gigantische Drogenproblematik, ja, dieses Gefühl, einfach komplett vergessen zu sein von den bösen Eliten sozusagen in Washington, das ist natürlich alles absolut zutreffend und bezieht eine große Glaubwürdigkeit aus dieser Biografie, ne?
Ja, in gewisser Weise sind das Probleme, die sich woanders auch stellen. Es gibt sozusagen diese abgehängte untere Mittelschicht oder auch Arbeiterklasse, die ist hier sozusagen erstmal als weiße, ethnisch sehr homogene Arbeiterklasse verstanden. Und diese Geschichte erzählt er und die hat natürlich auch eine bestimmte Glaubwürdigkeit. Deswegen kommt sie auch so gut an. Mhm. Und dann dreht er sie eigentlich um und sagt, okay, jetzt gibt's hier Verteilungskonflikte, aber der richtet sie eigentlich nicht gegen die da oben, gegen Steuer, irgendwie Geschenke an Superreiche, gegen genau. Leute, die irgendwie an der Wall Street arbeiten oder die Tech-Unternehmen, sondern gegenüber Schwächeren. Ne? Also das ist eigentlich ein umgelagerter Verteilungskonflikt. Richtig. Da geht es dann um Migration aus Mexiko. Mhm. Das ist so ein bisschen sowieso so eine Strategie der Republikaner, dass sie versuchen, diese Gruppen unglaublich stark zu mobilisieren und die Demokraten natürlich das diverse Amerika ansprechen. Aber die Mobilisierung funktioniert dann nicht mehr so gut, sodass wir eigentlich diese Gruppe haben, die auch demografisch schrumpft. Ne? Also genau. Es werden weniger Leute, sie sind auch weniger wichtig für die Wahlen, aber sie können sehr, sehr stark mobilisiert werden. Und von daher ist das aus Trumps Sicht, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
Genau, diese Ansprache und diese Mobilisierung ist ein gutes Stichwort. Elmar, die Mutter spielte in dem Zusammenhang eine Rolle. Wir haben das auch schon ein paar Mal hier besprochen. Ne? Der Vater verlässt die Familie sehr, sehr früh. J.D. Vance wächst im Wesentlichen eigentlich bei seinen Großeltern auf, studiert dann später in Yale. Also aus diesen sehr ärmlichen und eben vor allen Dingen Drogensucht geprägten Verhältnissen ein sagenhafter Aufstieg. Seine Mutter selber jahrelang im Drogennebel versunken, mittlerweile clean und gestern auch da gewesen. Ein sehr emotionaler Moment. Wir schauen mal kurz rein.
In unserer Bewegung geht es um alleinerziehende Mütter wie meine, die mit Geld und Sucht zu kämpfen hatten und nicht aufgegeben haben. Ich bin stolz, sagen zu können, dass meine Mutter heute hier ist und sie ist 10 Jahre clean. Ich liebe dich, Mama. Weißt du, Mama, ich habe daran gedacht, dass es im Januar 2025 offiziell 10 Jahre sein werden. Und wenn Präsident Trump einverstanden ist, dann feiern wir das im Weißen Haus.
Boah, das ist ganz großes Pathos, Elmar. Wie kam das an da im Saal?
Gänsehautmoment. Also es hatten wirklich Delegierte Tränen in den Augen und ich glaube, es ging auch sehr, sehr viel gestern Abend darum, Donald Trump als Menschen zu zeichnen, menschlich zu zeichnen und das eben hier in diesem Fall indirekt. Der wurde ja dann gezeigt. Man hat den Eindruck, ja klar, kann die Mutter von J.D. Vance dann im Weißen Haus diese 10 Jahre feiern, die sie jetzt clean ist. Mhm. Und der ganze Abend stand im Zeichen dieses Donald Trump menschlicher zu zeichnen als einen, der Gutes tut. Es waren ja die Angehörigen der Soldaten auch da, die im August 2021 in Afghanistan bei diesem chaotischen Abzug getötet worden sind, die gesagt haben, Joe Biden hat nicht wirklich das Opfer unserer Kinder oder unserer Verwandten anerkannt. Aber Donald Trump hat sich 6 Stunden Zeit für uns genommen. Er hat ein Stück weit die Last mitgetragen für uns. Und das war sehr emotional. Im Saal haben sehr viele geweint.
Das ist natürlich unfassbar, ne, Robin, wie diese Narrative da verbunden wird.
Ich habe ja viel Zeit damit verbracht, auf deutschen Parteitagen rumzusitzen. Das ist deutlich biederer. Also das ist eine Show.
Das ist Hollywood.
Das ist nach außen gemacht.
Ja.
Aber das Interessante bei diesem J.D. Vance ist doch, wir haben den doch alle kennengelernt als Buchautor, der das alles geschrieben hat mit der Mutter und den Drogen und den Arbeitslosigkeit, aber dann...
Demokraten haben ihn gefeiert, ne? Also das war ein fetter
Bestseller. Und die These war, dann kommt Donald Trump und beutet das alles aus und das ist... Also und dann dreht er sich dreimal um und plötzlich ist er der...
Exakt.
Also das ist schon eine irre Geschichte.
Vom Paulus zum Saulus in dem Fall so ein bisschen, ne? Oder? Und in gewisser Weise wieder zurück in bestimmten Momenten.
Ist so ein bisschen so, wenn Professor Mau, der jetzt den Osten erklärt, in 3 Jahren der AfD-Spitzenkandidat für Sachsen wäre. Oder
das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall, aber das ist fast so...
Ich denke gerade nochmal über diesen Vergleich nach. Der bleibt jetzt hängen.
Ja, wahrscheinlich. Das ist fast ein sozialdemokratisches Aufstiegsnarrativ, nur ohne Sozialpolitik und ohne Wohlfahrtsstaat. Genau. Ne? Dass man eigentlich auch eine Anknüpfung an den amerikanischen Traum, ne? Vom Tellerwäscher zum Millionär, das schafft es jetzt einer und zeigt, dass es gegen alle Widerstände dann tatsächlich funktioniert. Und das ist letzten Endes eine Aufforderung an alle selbst, das dann genauso nachzumachen.
Wie schauen Sie da drauf, Frau Teuteberg? Sie haben das ja mit Sicherheit auch alles sehr genau verfolgt.
Also das war tatsächlich jetzt gerade emotional sehr, sehr beeindruckend. Das löst natürlich was aus. Aber ich sehe gerade jetzt das Attentat auf Trump und die Bilder danach mit großer Sorge. Also man kann ja sagen, die Verhältnisse dort sozusagen ikonisieren sich selbst. Mhm. Wenn man dieses Bild sieht, braucht es gar kein Hollywood, keine Verschwörungserzählungen mehr dafür. Mhm. Und gleichzeitig ist das gefährlich, weil Trotz ist ja auch kein guter Ratgeber. Jetzt jemanden aus Trotz zu wählen, weil man ein Zeichen gegen politische Gewalt oder so zeigen will. Also es ist eine sehr angespannte, finde ich, hochexplosive Situation dort.
Genau, das ist das eine. Und es überdeckt so ein bisschen, Elmar, worum es auch geht. Tom Homan, ehemaliger Direktor der Einwanderungs- und Zollbehörde, also auch ein Mann letzten Endes mit hoher Glaubwürdigkeit. Und Greg Abbott, der Gouverneur, der aktuelle Gouverneur aus Texas, die haben dort gesprochen. Und noch interessanter als das, was gesagt wurde, ist eigentlich das, was danach kommt. Achten Sie mal darauf, die Schilder, die hochgehalten werden und das Wort, das darauf steht. Wir hören mal kurz rein.
Ich habe eine Nachricht. Als jemand, der 34 Jahre damit verbracht hat, illegale Einwanderer abzuschieben. Ich habe eine Nachricht an die illegalen Einwanderer, die Joe Biden in unserem Land unter Verletzung von Bundesgesetzen freigelassen hat. Ihr fangt besser an zu packen. Ihr habt richtig gehört. Denn ihr geht nach Hause.
Donald Trump wird wieder der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er wird die kriminellen illegalen Einwanderer verhaften und sie hinter Gitter bringen. Oder sie zurückschicken.
Einmal ganz kurz, um die Begrifflichkeit zu klären. Deportation wird ja im Englischen oder amerikanisch-englischen eigentlich eher mit Abschiebung übersetzt. Was meint der Begriff genau? Ist es sozusagen das Wort Abschiebung oder sind wir da plötzlich wieder ganz tief drin im braunen Sumpf?
Wir sind ganz tief drin, weil es eben flankiert wird, auch in der Rhetorik im Wahlkampf mit Internierungslagern, dann Massendeportation. Krass. Tatsächlich, egal welches Recht oder Nichtrecht die Betroffenen hätten, doch Asyl zu beantragen. Sie sollen in ihre Heimatländer zurückgeschoben werden. Also man muss eben hinter diese Fassade auch gucken, weil das verbunden wird mit knallharten Lügen. Da wurde eben auch auf diesem Parteitag in den letzten Tagen sehr heftig gelogen. Es wurde gesagt, dass vor allen Dingen eben die Zuwanderer schuld sein an der Kriminalität. Die Kriminalität in Amerika würde explodieren. Das ist null gedeckt von den Statistiken, auch der jüngsten Kriminalstatistik, die wir in den USA haben. Die zeigt eher, dass die Kriminalität in den letzten Jahren deutlich runtergegangen ist. Auch in anderen Feldern wird knallhart gelogen. Zum Beispiel wird behauptet, dass Amerika zu wenig Öl exportiere oder fördere, weil Joe Biden für den Kampf gegen den Klimawandel das alles verboten habe. Tatsächlich haben die USA im Jahr 2023 mehr Öl gefördert und auch exportiert als je zuvor, ein neuer Rekord. Und dann wird es ganz abstrus, wenn sie einerseits ja gegen die Kriminalität sich aufschaukeln, aber dann ein verurteilter Straftäter wie Peter Navarro, ein enger Berater von Donald Trump, dann auf der Bühne steht und sich dafür feiern lässt, dass er im Gefängnis war und sich als Märtyrer und als politischer Gefangener aufspielt.
Ich habe mich gerade gefragt, Robin Alexander, wenn Tino Chrupalla oder Alice Weidel sich auf die Bühne stellen würden und sowas so sagen würden, was wäre dann hier los?
Ja, der Diskurs in Amerika ist ja auch nicht von heute auf morgen so geworden. Das hat eine Vorgeschichte. Sowas ändert sich scheibchenweise. Ja? Und ich meine, es ist ja nicht lange her, dass wir hier drüber gesprochen haben, dass auch bei uns Remigration als Topos eingeführt worden sollte. Das Interessante ist dabei, da wird ja Grausamkeit propagiert. Ne? Da wird ja Härte an der Grenze, Kinder einsperren und so weiter. Nur das hat ja in der ersten Amtszeit Trump gar nichts gebracht. Also selbst mit der ganzen Härte hat er die Zahlen gar nicht
im Ergebnis, meinst du jetzt?
Runtergekriegt, ja?
Ja.
Und das ist...
Also man muss der Wahrheit Ehre geben. Ne? Wir waren da gerade unterwegs, da mit dem demokratischen Sheriff dort gesprochen, der insbesondere da in Reynosa, das ist die Ecke da, ja, Mexiko sehr, sehr weit im Westen, der sagte, naja, also in Zeiten von Trump, und es ist ein demokratischer Gewählter, die werden ja gewählt, demokratischer Sheriff gewesen, er sagte, zu Trump-Zeiten waren die Zahlen deutlich, deutlich niedriger. hatte aber auch was, ne, da reden wir über Corona, da reden wir genau über diese Zeiten. Also der Effekt spielt dabei natürlich auch eine entscheidende Rolle. Und umgekehrt, sagt er, war es natürlich schon möglich, in der Zeit, in der Biden dann plötzlich im Amt war, in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren, sind 8 Millionen Menschen über diese Grenze gekommen. Das ist viel, auch für ein Land wie Amerika. Mhm. Und er sagt eben, diese 8 Millionen Menschen kamen unter anderem auch deswegen, weil diese Schleusermafia, das ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, ganz gezielt die Information gestreut hat, sogar teilweise gefakte Titelblätter von Zeitungen in Umlauf gebracht hat, auf denen zu lesen war, Joe Biden, die Grenzen sind offen.
Aber das haben wir ja auch erlebt 2015 in den Merkel-Jahren, dass sowas unterwegs war. Aber so falsch wie es ist, zu sagen, es kann jeder kommen, ist es auf der anderen Seite falsch, über demonstrative Härte oder Grausamkeit allein das zu machen. Also ich meine, das ist ja in dieser Sendung auch öfter besprochen worden. Ne?
Genau. Corona ist gerade sozusagen als Stichwort gefallen, Elmar. Joe Biden ist an Corona erkrankt. Wir können uns einmal ein paar Bilder anschauen, sozusagen der Weg hoch zum Flugzeug und der Weg wieder raus aus dem Flugzeug. Man sieht dort einen erkennbar schwachen Mann, erkennbar auch geschwächt von dieser Erkrankung. Die Frage an dich, Elmar, wie wird das sozusagen parteiintern auch diskutiert? Ist das sozusagen nicht nur eine Erkrankung, sondern möglicherweise auch eine Exit-Chance, die Möglichkeit zu sagen, na ja gut, also jetzt hat mich auch diese Krankheit erwischt und deswegen ziehe ich jetzt zurück. Ist das sozusagen etwas, was denkbar ist in der politischen Strategie der Demokraten?
Ich glaube, dass einige darüber nachdenken natürlich, ob das nicht jetzt eine Gelegenheit wäre. Wir wissen jetzt mittlerweile, dass letzte Woche ganz offenbar ja auch die Anführer der Demokratischen Partei im Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, mit Joe Biden unmittelbar gesprochen haben, haben ihm ins Gewissen geredet, er sollte sich doch zurückziehen. Da war er eigentlich nicht einsichtig und hat ja jetzt auch gerade wieder im Wahlkampf in Nevada erlebt, dass die Menschen ihn feiern. Und darauf bezieht er sich immer, wenn er darauf besteht, dass er ja der gewählt oder der Kandidat sei, der die Delegiertenstimmen hat für den Parteitag. Aber hinter den Kulissen, so hört man, hat ein Denkprozess eingesetzt, dass man überlegt, kann man vielleicht doch noch eine Veränderung herbeiführen. Vielleicht trägt jetzt die Erkrankung ein Stück weit auch bei Joe Biden dazu bei. Aber ehrlich gesagt, ich schätze die Chance nicht so riesengroß ein, dass sich da was ändert, weil man steht unter massivem Zeitdruck. Das muss in wenigen Tagen entschieden werden. Und es gibt eigentlich, wenn man das macht, nur eine Chance. Kamala Harris müsste übernehmen.
Okay. Elmar, danke dir ein weiteres Mal sehr herzlich. Wir hören und sehen uns jetzt ein paar Wochen nicht, weil wir eine kurze Pause machen. Ich fürchte, du musst weiterarbeiten. Und danach sehen wir uns in die Old Freshness, wie der Franzose sagt, wieder. In alter Frische. Ich danke dir sehr.
So machen wir es mal dir. Alles Gute.
Bis bald. Danke dir. Würde gerne noch mal kurz die Chance nutzen, bevor wir jetzt auch gleich über Deutschland dann sprechen, weil Robin Alexander heute hier sitzt und auch weil Steffen Mau hier sitzt. Die mediale Seite. Erstaunt es Sie auch, sozusagen, was für eine Kehrtwende da plötzlich stattfindet? Also ich nehme es so wahr, ohne dass ich es jetzt sozusagen empirisch belegen könnte, aber so eine gewisse Trump-Euphorie, die sich fast breit macht. Und ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen irritiert darüber.
Naja, erkennbar ist das Momentum ja bei ihm, weil Biden ja auch, ich meine, das haben wir ja gesehen, der kommt ja kaum die Treppe hoch. Ja? Also die Bilder sind auf Trumps Seite. Dann gibt es erste Mal große Geldgeber aus dem Silicon Valley, die sich umorientiert
Elon
haben.
Elon Musk und solche Leute.
Und ich glaube, wenn dieser Trump-Hype anhält, dann wird man auch in Deutschland sehen, dass Leute da ihre Nadel ein bisschen neu ausrichten.
Das ist interessant. Auch die amerikanischen Medien war ja lange Zeit so ein totales Tabu, über die Altersschwäche, erkennbare Schwäche von Joe Biden zu schreiben. Und zwar mit dem eigentlich völlig woken Argument, es ist diskriminierend, quasi altersrassistisch, ja, wenn man das Alter zum Thema macht. Und dann dreht sich einer um und plötzlich gehen alle nur noch darauf, als hätte es sozusagen diesen Basiskonsens vorher nie gegeben.
Ja, wobei es gab, also ich kann mich erinnern, Ezra Klein von der New York Times thematisierte das und sagte, die Demokraten sollen jemand anders aufstellen, der ist zu alt. Mhm. Das Wall Street Journal hatte einen tief recherchierten Bericht. Mhm. Nur es stimmt, viele Journalisten haben aus diesem Reflex, könnte Trump nutzen, die Klappe gehalten. Und das war natürlich keine Heldentat.
Ist so, ne? Ja. Und soziologisch, Herr Mau, was passiert da?
Ja, ich würde mal sagen, das kann man sich ja auch aus den Parteidynamiken und auch aus der öffentlichen Kommunikation in den Vereinigten Staaten ganz gut erklären. Es gibt ja schon seit vielen Jahren eine Radikalisierung der Republikaner, wo es auch gar nicht mehr möglich ist, offen irgendwie eine Kandidatenauswahl zu machen. Mhm. Das sind ja eigentlich andere Typen von Parteien als in Deutschland. Das sind eben eher Wahlkampfplattformparteien, wenn man so will. Und die Demokraten haben es letzten Endes auch versäumt, innerparteilich andere Kandidaten irgendwie nach vorne zu bringen. Auch die können ja jetzt nicht über Nacht hergezaubert werden, sondern es müssen Leute sein, die schon lange eine prominente Funktion einnehmen, die lange an der öffentlichen Debatte teilnehmen, die auch sehr bekannt sind. Und das kann man jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Und da hat man wahrscheinlich mit Kamala Harris sich anfangs was erhofft, dass da nicht so eingetreten ist. Jedenfalls hat sie nicht diese Ausstrahlung und die Reichweite, die man bräuchte.
Weil es medial schon auch so eine Falle, habe ich das Gefühl, die da jetzt zuschnappt. Ne? Also, und für uns auch alle der Auftrag, möglichst objektiv und unvoreingenommen zu berichten. Ne?
Ja, der Auftrag ist ja immer. Aber ich glaube, was
man unterschätzt, trotzdem eine Erinnerung daran.
Da wir so viel über die Republikaner gesprochen haben, auch die Demokraten sind ja nicht gut in Form, um das nur anzudeuten. Ja. Ne? Also das sind ja, früher waren das wie zwei sich bekriegende Ritterburgen, aber man konnte sich als Deutscher eigentlich auf beide verlassen. Also in der Außenpolitik waren sie sich einig. Und die eine Ritterburg ist jetzt verrückt geworden, aber die andere ist ja nicht
normaler.
Weil auch
minder verrückt.
Na, ich würde schon sagen, ein bisschen minder schon. Also, aber da gibt es Leute, die sagen, defund the police. Also die Polizei soll nicht mehr finanziert werden. Da sind Leute, die absurdeste Theorien haben, dass bestimmte Hautfarben immer besser sind als andere. Also auch die Demokratische Partei wird von Sachen heimgesucht, die unwestlich eigentlich sind. Ja? So, und das, also je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Sorgen kann man sich machen.
Also man muss schon sagen, Biden war natürlich in gewisser Weise auch ein Glücksfall, wenn man sich seine Russland-Ukraine-Politik, Nahost-Politik anschaut. Und man würde sich wünschen, der Mann sei 25 Jahre jünger, hätte noch unglaublich viel Energie, dann wäre man viel hoffnungsvoller.
Das Problem der Demokraten, ne? Dass er viele Lager vereint und sie haben nicht so ohne weiteres einen Kandidaten, der das leisten könnte für diese Partei.
Kommen wir sozusagen vom Westen in den Osten, Herr Henning, weil Sie heute hier bei uns sind und in dem Fall Ostdeutschland gemeint. Ich habe es vorhin schon gesagt, 35 Jahre, ne? Waren Sie im Amt?
34,5, also für mein Beginn.
Ich komme von den Medien, ich betreibe immer, aber
also in Ordnung.
Fast 35 Jahre. Als Landrat von Eichsfeld sind Sie in Ruhestand gegangen. 100.000 Einwohner ungefähr, ne?
100.000, ja, der Landkreis.
Wie würden Sie, wenn Sie das mal vergleichen, damals und heute, 89 sind Sie in die Politik gegangen. Wie würden Sie das vergleichen?
Zunächst, um auch noch einmal an Ihr vorheriges Thema anzuknüpfen. Man kann nur hoffen, dass so ein Hype sich nicht später über uns ausrollt. Und da bin ich auch bei Ihrer Frage, wie sind wir in die Politik gegangen? Wir sind hineingekommen aus der Überzeugung heraus, wir wollen alles besser machen. Wir waren umfangen, festgehalten von viel zu viel Ideologie. Das ist die DDR-Zeit. Es brach zusammen. Wir konnten unser Leben in die Hand nehmen und waren und sind ungemein dankbar zum Grundgesetz und zum Westen dazugekommen zu sein als Synonym für die Freiheit. Und wir haben dieses Leben in die Hand genommen und haben in einer Zeit, in der es wenig Vorschriften gab, sondern nur hineinhörend auf unser Gefühl, auf unser Format von Anstand und von Korrektheit, dieses Leben in die Hand genommen und haben ungemein viel geschafft.
Und ich habe das vorhin zitiert, Sie sagten, das war so ein Gefühl von, wir haben jetzt diesen ideologischen Ballast, der ist jetzt weg, der Ballast der Republik sozusagen, und jetzt können wir uns frei entfalten. Und wir haben das auch in vollen Zügen genossen, so haben Sie das beschrieben.
Richtig, also wir haben diese Freiheit, die wir dann auf offener Bühne in der Bundesrepublik haben ausleben können, ja für uns auch zu DDR-Zeit konserviert gehabt. Wir haben die Sehnsucht gehabt, dass wir damit eben auch nach draußen treten können. Und das haben wir getan in dem Glauben, dass all das auch der neue Rahmen für uns eben nun der Hort sei für das, was wir ausleben wollten und ja auch heute noch davon überzeugt sind. Also es heißt nun überhaupt nicht, dass die Welt heute nun grundlegend eine andere geworden sei, sondern sondern es sind heute viel mehr Aspekte noch mit dazugekommen.
Ja, aber Sie sagen, Zitat von Ihnen, dieses Lebensgefühl, so wie Sie es gerade beschreiben, hat sich dadurch realisiert, dass wir das Leben selber gestalten konnten, nicht nur im Persönlichen, sondern auch im Regionalen, im Gesellschaftlichen. Und dieses Empfinden ist weithin verloren gegangen, sagen Sie heute. Vielleicht empfindet es der Osten noch viel stärker als der Westen, aber es ist verloren gegangen. Warum?
Verloren gegangen, das ist natürlich jetzt wieder eine solche Formulierung, die sehr verkürzt, aber da ist etwas dran, weil wir heute überlagert werden mit sehr viel anderen Erwartungshaltungen. Heute werden wir in unseren eigenen Erwartungshaltungen nicht mehr so rundum gehört, sondern auch die Parteipolitik, die Politik funkt sehr stark in unsere Erwartungshaltung hinein. Also verloren gegangen, damit würde ich heute meinen, dass wir in vielen Bereichen eben auch viel mehr Umsetzung erwarten von der Politik für unser Lebensgefühl, wo wir der Politik nach wie vor rundum offen, gerade im Demokratischen, in der Mitte gegenüberstehen und davon Lösungen erwarten. Aber diese Hörfähigkeit unserer Themen vor Ort, die ist geringer geworden, synonym von mir aus auch für verloren gegangen.
Und da kommt jetzt Steffen Mau, der nicht unwichtig in dem Zusammenhang in Rostock ja geboren ist, also auch eine Ostbiografie hat, dessen Buch gerade erschienen ist, Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, ist die Unterzeile, zu Recht ein großer Bestseller geworden. Welche dieser Schilderungen kommen Ihnen bekannt vor, wenn Sie das hören?
Ja, das kommt mir schon relativ bekannt vor, dass es so wirklich 1989, 90 eine enorme Euphorie gab. Ne? Auch im Willen der gesellschaftlichen Gestaltung sind auch viele Leute, die am Ende der DDR frustriert waren, passiv, die gesehen haben, da gibt's jetzt nur noch Stagnation, nur noch Sackgassen. Die hat das unglaublich mitgenommen und sind auch viele, haben sich politisch engagiert. Es gab ja auch eine Vielzahl von kleinsten Initiativen, von Neugründungen von Parteien, auch von kleinen Medien. Und mit der Wiedervereinigung haben wir zwar ein etabliertes demokratisches System gehabt, aber all das, was sich vorher entwickelt hat, hat dann nicht mehr so gut reingepasst. Und klar, die Ostdeutschen haben das gewählt. Das ist ja auch immer so ein Argument. Ne? Es gab auch danach sehr erfolgreiche Wahlen der regierenden Parteien. Das ist nicht so, dass die Ostdeutschen da sich sofort von weg bewegt hätten. Aber manchmal haben die Leute auch so ein Gefühl, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel zu sagen wie in dieser kleinen, selbstorganisierten DDR. Das ist auch sehr nachvollziehbar. Wenn man einem anderen Staat beitritt, dann gelten da andere Spielregeln. Ist eine andere Hausordnung, die muss man auch erstmal akzeptieren.
Aber wenn ich diesen Staat mir angucke, würde ich sagen, also da hat man jetzt heute noch glücklicherweise deutlich mehr zu sagen, oder nicht?
Ja, natürlich. Das ist auch nicht der Vergleich mit der DDR, sondern es ist jetzt der Vergleich,
Im Persönlichen.
Der hier kam sozusagen mit 89, 90, mit dieser Öffnung des Möglichkeitsraums. Und in Ostdeutschland findet man häufig ein sehr passives Verhältnis zur Politik. Es findet sich auch sowas wie so ein Fruststau oder so eine Unmutskultur. Das gräbt sich manchmal ein und verlängert sich. Und es hat sich, glaube ich, weniger so eine Mitwirkungsdemokratie entwickelt. Die Parteien haben ja auch viel weniger Mitglieder im Osten, die sind viel weniger eingewurzelt, spielen auch für die lokale politische Kultur eine kleinere Rolle. Und wenn wir so eine Situation haben, dann sind Parteien natürlich viel weniger in der Lage, auch bestimmte Konflikte und Stimmungen zu absorbieren und in das politische System hineinzubringen. Im Westen gibt es auch eine Erosion der Parteiendemokratie, aber im Osten ist sie eigentlich nie so eingewurzelt, wie sie im Westen existierte.
Sie haben gerade einmal tief durchgeatmet, Herr Henning.
Ich würde ihm entgegenhalten, Herr Mau. Wir sollten das nicht immer zu sehr in eine Konfrontation bringen. Die Wahrnehmung der großen Politik, um aus heutiger Perspektive zu sagen, wir fühlen uns nicht mehr so rundum abgebildet. Nein, worauf ich hin will, ist, wir müssen auch die Spielräume, die uns Recht und Gesetz in der Bundesrepublik garantieren, nämlich die kommunale Selbstverwaltung als Beispiel, sehr hoch wertschätzen und eine größere Achtung weiter dem entgegenbringen. Denn wir gestalten vor Ort in unserer Region, in dem Landkreis ungemein viel und wollen mit dieser Gestaltung natürlich auch dem Großen und Ganzen dienen. Aber ich glaube, das Große und Ganze hat oft zu wenig Blick und zu wenig Perspektive auf das, was wir vor Ort eben tatsächlich leisten. Und es rollt sich zunehmend so eine Sprechform auch drüber hinweg, als ob eben die große Politik in allen Belangen eben beurteilen könne, was wir da eben vor Ort eben tun oder auch nicht tun. Nein, ich meine,
rund um großen Respekt. Das löst Widerspruch aus? Trotz oder was ist es? Was ist das Gefühl?
Widerspruch, ich erwarte einfach Respekt und ich erwarte auch Anerkennung, dass die große Politik auch rundum vertraut, dass das, was wir vor Ort eben tun, ein Teil des großen Ganzen ist, um nicht allgegenwärtig daherzukommen und Erwartungshaltungen zu produzieren, die wir in der Praxis kaum erfüllen können.
So, und da kommt, Sie dürfen sofort, ich will nur eine Grafik ganz kurz einmal abrufen, und dann kommt bei der EU-Wahl das raus. Wie erklären Sie sich das?
Zumindest auf dieser Grafik sehe ich erst einmal, dass der Landkreis Eichsfeld schwarz gezeichnet ist. Das gefällt mir erst einmal ausgesprochen. Ja. Gut, und ich würde unter dieser Hervorhebung auch dieses bürgerliche Empfinden mit verstehen, wofür ich eintrete. Mhm. Und eben bin eben auch froh darüber, nicht rundum mit so in irgendeinem Schemata nivelliert worden zu sein. Aber dass der Osten eben in Gänze überwiegend eben blau gezeichnet worden ist, interpretiere ich eben auch dahingehend, dass die bürgerliche Politik der Bundesrepublik zu wenig Verständnis und Anwendungsbeispiele hat für das, was ich gerade versucht habe, in Worte zu fassen.
Ich muss dazu sagen, wir zeigen das jetzt nicht sozusagen, um irgendeinen Vorwurf zu formulieren, sondern eigentlich eher, um auch zu zeigen, was da ja auch allein grafisch deutlich sichtbar, wie viel Gegensätzlichkeit da auch aufgebaut wird. Ich weiß, dass Linda Teuteberg sich über diese Grafik richtig ärgert.
Na, sie ist.
Sie sagen, ist das der unterkomplexe Zooblick auf den Osten?
Es ist für sich genommen natürlich in Ordnung, die relative Mehrheit da abzubilden, die bei den Wahlen erreicht wurde. Und das ist schlimm genug, dieser Anblick. Aber er bildet eben nur einen Teil der Realität ab, weil trotzdem in vielen dieser Regionen auch eine Mehrheit der Wähler verschiedene andere Parteien gewählt hat. Und wenn wir uns nur darauf kaprizieren, immer zu sagen, da gibt's jetzt irgendwie 20 oder 30% AfD in diesen Wahlkreisen, die so abgezeichnet sind in der Farbe jetzt und die anderen 70% nicht mehr Teil der Debatte sind, dann wird das Teil des Problems und nicht der Lösung sein. Das heißt, man kann das so darstellen, aber ich glaube, wir greifen zu kurz, wenn es uns wirklich um eine gemeinsame Demokratie in ganz Deutschland geht, müssen wir ein bisschen genauer hinschauen.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Wie schauen Sie da drauf, Herr Alexander, auf diese Karte jetzt auch?
Naja, die wäre jetzt komisch, damit Frau Teuteberg sich besser fühlt, da ein paar FDP-Flecken einzuzeichnen.
Also das ist ja nicht gemein.
Ne? Das ist die Lage. Die hilft ja nichts. Ja? Und jetzt sind ostdeutsche Landtagswahlen und vielleicht gehen die so aus, dass in manchen Parlamenten die CDU, die AfD und das BSW sitzt. So. Und dann hat man zwei Parteien, die nicht zur Westbindung stehen, die Fragen zu Europa haben und. Also da muss man.
Ukraine ist das Stichwort.
Darf man, glaube ich, schon fragen. Was ist da los? Ne? Und jetzt sitze ich ja hier mit drei Ossis und einem Italiener. Also das ist jetzt kein westdeutsch dominierter Blick. Aber ich glaube, also wenn ich das so sehe, ich glaube nicht, dass die Leute im Osten sich weniger Sorgen machen als im Westen.
Nee, das war damit ja auch nicht gemeint. Genau. Es geht eher darum, dass wenn wir uns genau die wichtige Frage stellen, wie sorgen wir dafür, dass das wieder anders wird, dann nützt es ja nichts zu sagen, alle Gründe, die es möglicherweise gibt, dass manche Menschen so wählen, die liegen allein im Osten und machen das sozusagen so zu so einer Art Hinterhof und Bedbank der Republik, sondern wir müssen uns ja fragen, was sind die Themen, an denen sich möglicherweise entscheidet, dass jenseits eines Kerns von tatsächlich rassistisch völkisch denkenden Menschen, mit denen Liberale nichts am Hut haben und auch nicht wollen, aber ein größerer Teil der Leute, die so wählt oder die das in Umfragen angibt, mit diesem Gedanken zu spielen, ist es ja die staatspolitische Verantwortung anderer Parteien, die früher mal gewählt haben, sie auf eine seriöse Art zurückzugewinnen. Und diese Frage sich zu stellen, dafür hilft es nur wenig, nur so eine binäre Logik zu haben und diese relative Mehrheit dort abzutragen, so bedenklich die ist. Aber ich finde den Zuwachs, den die AfD deutschlandweit hat, mindestens genauso besorgniserregend. Und deshalb sollten wir sozusagen, man externalisiert das Problem ein Stück weit als ein vermeintlich rein ostdeutsches, was das nicht besser macht. Und deshalb, glaube ich, macht es einfach Sinn, sich zu fragen, was sind die Themen, die in Ost und West auch sozusagen zu bearbeiten sich lohnt, damit wir Extremisten auf einen kleineren Kern zurückdrängen, den es gibt, aber nicht, dass sie Zulauf bekommen. Und das ist unsere Verantwortung.
Kurz, Herr Henning, dann habe ich eine Frage an Herrn Mau. Sie wollten gerade was sagen.
Ja, zumindest zeigt die Karte, dass es den demokratischen bürgerlichen Parteien bisher nicht gelungen ist, mit der eigenen Überzeugung die Menschen im Osten zu erreichen. Frau Teuteberg, ich bin ganz bei Ihnen. Es ist die Schuld, wenn man so formulieren will, nicht in dem zu wenig bei den demokratischen Parteien. Die müssen einfach besser werden und müssen ihre humanistischen Ansätze und ihre Anständigkeitsaspekte eben wirklich stärker in der Bevölkerung auch etablieren können. Denn die Bevölkerung will letzten Endes etwas Gutes und will sich nicht gefangen setzen lassen von Dingen, die eben unanständig sind.
Herr Mau, der Soziologe, wie schauen Sie da drauf? Das wirkt ja so von, auch wenn man nur diese Grafik einfach sieht, sieht das so aus, als wäre das sozusagen, also einerseits gäbe es eine tiefe Spaltung, ja, zwei Lager sozusagen, als gäbe es sowas wie den Westen und den Osten. So sieht das aus. Und ich muss da an Ihr aktuelles Buch denken, in dem Sie sagen, ja, der Osten bleibt schon anders. Aber noch mehr dachte ich beim Anblick dieser Grafik an Triggerpunkte, das Vorgängerbuch, in dem Sie damals gesagt haben, und das fand ich so interessant, eigentlich gibt es in Deutschland eher nur, glücklicherweise, eine gefühlte Polarisierung. In Wahrheit ist die Spaltung des Landes viel, viel kleiner, als wir häufig uns gegenseitig auch medial verstärkt erzählen. Warum?
Ja, ich sag mal, die Karte überzieht natürlich bestimmte Unterschiede. Ne? Also es ist nicht so, dass Blau überhaupt nicht auf der westdeutschen Seite vorkommen würde und das Schwarz gar nicht auf, jetzt auch jenseits von Eichsfeld gibt es natürlich auch woanders. Aber worum es mir eigentlich geht, ist sozusagen hinter diese Oberfläche zu gucken und zu fragen, was sind eigentlich die darunter liegenden Strukturen? Und die These meines Buches ist ja letzten Endes zu sagen, wir haben lange Zeit die Erwartung gehabt, dass der Osten sich dem Westen anverwandelt, dass die Unterschiede verschwinden, dass die tendenziell immer geringer werden. Und wenn man das heute bilanziert, könnten wir jetzt nicht mehr sagen, Ostdeutschland ist eine Transformationsgesellschaft, die bewegt sich jetzt noch, die ist noch auf dem Weg von A nach B und irgendwann kommt sie bei B an und dann ist das irgendwie alles, spielt das keine Rolle mehr, sondern dass sich bestimmte Strukturen verstetigt haben. Wie hängt das mit dieser Frage der Polarisierung zu tun? Natürlich, wenn man das Wahlverhalten anguckt, sind Ost und West sehr unterschiedlich. Aber wenn man ein bisschen darunter schaut auf die gesellschaftspolitischen Orientierungen, auch geschlossene rechte Weltbilder und so, gibt es viele Dimensionen, wo die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind. Ne? Also da gibt es immer noch große Mehrheiten, auch im Osten große Mehrheiten, die für die Demokratie sind, die relativ tolerant sind. Wenn wir jetzt die Nichtwähler mit einbeziehen im Osten, dann schrumpft vielleicht auch der Anteil der AfD auf 20%. Ne? Die sollten wählen gehen, das wäre auch gut. Aber ich glaube, was Robin Alexander gesagt hat, ist schon wichtig. Wir haben ja lange gedacht, die PDS in den 90er Jahren sind so ein Ostphänomen. Das hat sich dann verschoben mit der Gründung der Linken in den Nullerjahren. Und die haben dann auch im Westen einige Landesparlamente erobert. Und damit sah das erstmal auf der Oberfläche so aus, als seien das so ähnliche Parteiensysteme. Und heute könnten wir sagen, Europawahl, aber auch die drei Landtagswahlen im September, so unterschiedlich waren die Parteiensysteme noch nie. Wir haben eigentlich die CDU als gesamtdeutsche Partei. Grüne und FDP wären tendenziell zu Westparteien, spielen im Osten dann fast keine Rolle mehr. Die SPD in Thüringen und in Sachsen nach den letzten Umfragen einstellig, auch mit dem Risiko durchaus unter das parlamentarische Existenzminimum
unter die
zu fallen.
5%-Hürde zu fallen.
Und
ja.
Das BSW wäre bei den Europawahlen im Westen nicht über die 5%-Hürde gekommen, im Osten überall zweistellig. Und da würde man schon sagen, so unterschiedlich war es noch nie. Und das könnte auch eine Weichenstellung sein, denn wenn eine Partei erstmal rausfliegt aus dem Parlament, aus dem Landesparlament, ist die Möglichkeit, wieder reinzukommen und sozusagen strukturell sich wieder
wer wüsste
zu positionieren,
das besser als Frau Teuteberg?
Ist das sehr, sehr schwierig. Ja, würde mich mal interessieren, was für Rezepte die etablierte Politik hat, um die Leute dann wieder für sich einzunehmen. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir diskutieren müssen. Warum funktioniert diese Parteidemokratie im Osten ein Stück weit anders? Und warum sind die demokratischen Parteien im Osten nicht so erfolgreich, wie sie nach wie vor im Westen, mit allen auch Problemen der AfD im Westen, wie sie da so sind?
Robin Alexander sagt, die Ampelparteien haben den Osten faktisch aufgegeben.
Die jetzigen Landtagswahlen, die kommen, da rechnen die sich nichts aus.
Was heißt das? Was heißt aufgeben? Also was wird dann passieren? Auf was für Szenarien steuern wir dazu? Und die unmittelbare Frage, die daran anschließt, ist, kämpft da keiner mehr?
Ich glaube, dass die tatsächlich ratlos sind. Weil zum Beispiel Olaf Scholz hat ja dieses J.D. Vance und seine Analysen und so alles gelesen. Also sagt, da werden Leute weil Industriearbeitsplätze verschwinden und weil der Betrieb auch in der DDR noch eine andere Rolle gespielt hat als im Westen. Also im Betrieb war auch die Kinderbetreuung und die Bibliothek und was immer, ja. Und aber ich meine, Olaf Scholz hat jetzt in Magdeburg diese Chipfabrik hingestellt. Das ist das meist subventionierte Werk der Welt.
Intel, ne?
Ja, also ja. Mehr geht jetzt
nicht. 2 Millionen pro Arbeitsplatz, ne? Habe ich das richtig
gekauft? Ich glaube noch mehr. Also und das kostet 30 Milliarden und die Hälfte ist vom Staat. Also ja. Mehr Geld kann man nicht ausgeben für Industriearbeitsplätze. Das ist einfach nicht mehr, mehr ist nicht da. So. Und wenn das nicht klappt, hat, glaube ich, Scholz einfach keine Idee mehr. Und jetzt kann man sagen, ha, dieser Scholz, aber wir haben ja auch keine Idee. Also auch, ich meine, gucken Sie sich den Friedrich Merz an. Der hat jetzt vor der sächsischen Landtagswahl seine Ukraine-Politik geändert. Der fordert nicht mehr den Taurus. Also das ist ja nun keine kleine Sache. Also er kommt Michael Kretschmer da in Sachsen ja so weit entgegen, wie er kann. Und Kretschmer läuft seit 2 Jahren parallel zu seiner Bundespartei. Und die Bundespartei lässt ihn gewähren. Was sollen die noch machen? Also, können ja jetzt.
2021 war Olaf Scholz ja sehr erfolgreich, ne? Da mit diesem Respektwahlkampf. Da hat er ja auch für die SPD relativ viel geholt. Aber das hat sich jetzt so ein Stück weit erschöpft. Das würde ich auch so sehen.
Fällt ja auch auf bei der Frage, weil Sie gerade Friedrich Merz sagen, was direkt daran anschließt, Umgang mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, ne? Das ist eine
CDU-Spezialthematik, weil die CDU hat eine Beschlusslage, dass sie weder mit AfD noch mit Linkspartei irgendwas macht. Und es gibt Leute in der CDU, ich glaube, Sie würden auch dieser These nahe treten, die sagen, hätten wir vor 10 Jahren das mit der Linkspartei gelockert, stünden wir jetzt besser da. So, haben sie aber nicht gemacht. Also sie haben eine Beschlusslage, nichts mit der Linkspartei. Und jetzt gibt's ja dieses BSW. Und jetzt fragt man sich, ist das jetzt noch mal links von der Linkspartei? Weil Sarah Wagenknecht war die Linkeste in der Linkspartei. Oder was ist das? Aber die CDU ist ganz froh, dass sie keinen Beschluss hat, dass sie nicht mit denen koalieren dürfen, weil das dann vielleicht ihr Koalitionspartner ist.
Bevor Frau Teuteberg darf, würden Sie sagen, das war ein Fehler, das mit der Linkspartei zum Beispiel so deutlich auszuschließen? Ich fand es interessant, Fehler. Noch eine Anmerkung noch. Joachim Gauck, der durchaus der CDU nahesteht, um es mal so zu sagen, hat ja immer wieder, das fand ich interessant, darauf hingewiesen, dass jemand wie Bodo Ramelow sagt, wie hat er gesagt, also so richtige kommunistische Umtriebe erkenne ich da jetzt nicht. Das war ja sozusagen nicht der Wind mit dem Zaunpfahl, sondern eigentlich der ganze Gartenzaun, der da mitwinkte, nach dem Motto, jetzt überleg doch mal.
Es war ein Fehler, der PDS oder der Linken zu wenig Spielraum eingeräumt zu haben, sich auch zu ändern, anzukommen in dieser jetzigen Zeit. Und immerhin, wir haben in Thüringen jetzt 10 Jahre linke Regierung. Und ich sehe die Kompromissfähigkeit, die Bereitschaft, eben auch Lösungen zu finden. Die hat man von der CDU-Seite zu sehr eben abgelehnt. Und das empfinde ich schon als Fehler, nach hinten geschaut, aber man soll eben doch wenigstens die Augen nach vorn aufmachen. Und wenn man eben spürt, die Welt ändert sich und man steht in Zwängen, was die Zukunft anbelangt, dann möge man eben auch die Chancen sehen, die sich daraus vielleicht eben auch ergeben.
Das war jetzt ein bisschen wolkig. Was heißt das genau?
Wir schauen ja alle auf die Wahlen.
Zu wem schauen Sie dann? Zur Linkspartei? Oder
ich schaue auf die Mitte. Und ich hoffe einfach, dass in der Mitte der Parteien...
Aber in der Mitte ist nicht mehr so richtig viel los. Also als Spielraum.
Naja, aber die Wahl wird ja erst ausgezählt und dann wird man nach der Auszählung sehen, was dabei herausgekommen ist. Aber unter der Mitte verstehe ich eben die Parteien, die im Moment im demokratischen Spektrum sind. Und dazu zähle ich auch die Linke. Ich zähle eben nicht zu dieser Mitte. Im Moment eben die AfD ohnehin, da sind wir uns alle einig. Aber ich tue mich natürlich auch ausgesprochen schwer mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht, weil ich im Moment keine Ansätze sehe, dass man eben auch kompromissfähig in die Welt hineingeht, in der wir nun eben einmal sind, wo wir Lösungen finden müssen im Alltagsgeschäft.
Okay, also das ist für Sie eher das Thema, Frau Teuteberg.
Ich vermute mal, zur Rolle der Parteien kommen wir noch mal extra, weil das eben auch angesprochen wurde, aber lieber zu aktuellen Themen. Nicht, dass ein Missverständnis aufkommt. Also ich stehe zum Beispiel nicht dafür, dass man sich jetzt irgendwie inhaltlich anbiedert. Im Gegenteil, was jetzt zum Beispiel Ukraine, Russland angeht, NATO-Bündnistreue und so, das habe ich schon ganz deutlich vertreten, auch in Ostdeutschland, zum Beispiel im Bundestagswahlkampf 2017, als das noch nicht, übrigens auch unter vielen westdeutschen Spitzenpolitikern, nicht unbedingt der Mainstream war. Also als durch Brandenburg NATO-Truppentransporte rollten 2017 im Sommer, sprach auch der damalige Bundesaußenminister, heutige Bundespräsident, von NATO-Säbelrasseln. Und das natürlich stimmt. Ostdeutsche Ministerpräsidenten haben die Sanktionen zurücknehmen wollen. Also solchen Dingen habe ich auch immer widersprochen, auch wenn man dafür nicht gleich Beifall bei vielen Ostdeutschen bekommt, weil ich es in unserem eigenen Interesse wegen unserer Werte für wirklich, wirklich wichtig halte. Ich finde allerdings, es gibt Themen und zum Beispiel ist das die Frage einer rechtsstaatlich konsequenter handlungsfähigen Migrationspolitik. Es ist auch eine Frage einer realistischen Wirtschaftspolitik. Wenn Herr Alexander hier kritisch anspricht, Intel, Sie wissen, ich habe hier mit dem Intel-Vorstand ja diskutiert, ich sehe das auch sehr kritisch, diese Art Subventionen. Ich sehe aber auch, dass es einen Teil der Ostdeutschen auch gibt, der gerade wegen der Erfahrungen mit der real existierenden Planwirtschaft genau bei solchen Dingen auch skeptisch ist. Dass wir nämlich, was machen wir eigentlich für eine Wirtschaftspolitik? Wir können mit Subventionen nicht eine Wertschöpfung ersetzen. Sowas kann als Anstoß mal richtig sein. Aber die sich Sorgen machen, wie organisieren wir wirklich unsere Energieversorgung? Lohnt sich eigentlich Leistung bei uns genug? Also viele der Ostdeutschen, die in den 90er Jahren gegangen sind, die haben nicht auf Bürgergeld gewartet, sondern die sind ins Rhein-Main-Gebiet, nach Bayern, nach Baden-Württemberg gegangen. Viele gute, gut ausgebildete junge Menschen.
Ja.
Jedenfalls, wo also sie dann Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze bekommen haben, die zu der Zeit im Umbruch in Ostdeutschland nicht da waren. Aber davon hat übrigens Gesamtdeutschland sehr profitiert. Viele Fachkräfte, die im Rhein-Main-Gebiet Bayern, Baden-Württemberg auch wichtig sind für das Funktionieren unserer Wirtschaft. Ich will damit sagen, es gibt auch, ich finde, wir dürfen uns das nicht so leicht machen. Es gibt nur die Zurückgebliebenen, die Deplorables, wie, glaube ich, Hillary Clinton mal gesagt hat, sollten wir nicht ähnliche Fehler machen. Oder die vermeintlich selbsternannten Progressiven, sondern es gibt auch Leute, die sich berechtigte Gedanken machen. Und dafür müssen wir rechtsstaatliche, verfassungsgemäße, gute Angebote machen. Und ich finde, das findet zum Teil zu wenig statt. Wir konzentrieren uns genau in dieser Debatte jetzt, auch über diese Landtagswahlen, ist die mediale Debatte sehr stark auf diese Koalitionsfragen und wer schließt was mit wem aus.
Ja, das ist
die
schon
sind nicht unwichtig,
ne?
Ja. Aber wenn es uns wirklich um eine lebendige Demokratie geht, ist ja erstmal wichtig, dass bis zum Wahltag die Profile der verschiedenen Parteien, der politischen Angebote auch sichtbar und unterscheidbar sind, damit möglichst viele Menschen nicht sagen, sie entscheiden sich jetzt zum Beispiel zwischen der AfD und einer mehr oder weniger linken Politik, sondern dass sie sagen, ich habe da wirklich mehrere demokratische Parteien, zwischen denen ich wählen kann. Und das muss jetzt die Debatte auch, das ist für die Debatte wichtig, weil die Leute interessiert in erster Linie nicht, was alles nicht geht, sondern was wären Gestaltungsoptionen, was sind politische Angebote. Und ich finde, darum geht es die nächsten Wochen.
Robin Alexander.
Ja, da ist auch so ein Teufelskreis drin, der, glaube ich, oft nicht gesehen wird. Also Beispiel jetzt Thüringen. Diese Regierung von Bodo Ramelow ist ja nun echt nicht erfolgreich. Also es ist keine erfolgreiche Regierung, keine Zahl ist gut. Also eigentlich müssten jetzt eine Menge Leute sagen, die wählen wir jetzt ab. Es kann aber sein, da mit der AfD ja keiner koaliert. Ich meine, die FDP hat sich einmal für 24 Stunden von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen, aber hat das ja dann zurückgenommen. Aber da, also der Aufwuchs der AfD verhindert den Wechsel in der Mitte. Ja. Und darauf setzt die AfD auch. Das kann man in deren Papieren lesen. Die sagen, wir müssen so stark werden, dass die CDU nur mit den Grünen regieren kann. Und dann wird die CDU nicht mehr das machen können, was aus ihrer Sicht richtig ist. Und in 4-5 Jahren setzen wir dann nach und werden noch stärker. Das ist die Idee.
Das ist die Falle, weil sie kriegen dadurch eine Vetomacht sozusagen, dass sie andere Regierungsoptionen verhindern. Und es ist aber auch eine Falle für unsere politischen Debatten, weil die Frage, ob Liberale oder Konservative jetzt ein gutes Profil geben, was ihre potenziellen Wähler anzieht oder nicht, das entscheidet sich doch nicht am Beifall von links, sondern genau das ist die Falle, in die wir dabei in der Debatte dann deshalb manchmal tappen. Auch sozusagen linkere Parteien, wenn es ihnen wirklich um die Demokratie geht, müssen dann auch hinnehmen, dass es Angebote in der Mitte von Liberalen und Konservativen geben können muss, die ihnen nicht gefallen und die möglicherweise auch Zustimmung bekommen. Aber ich finde, deshalb sollten wir uns nicht zu sehr auf diese Debatte für nach dem Wahltag konzentrieren, sondern jetzt wirklich diese Auseinandersetzung führen, auf die auch unser Grundgesetz übrigens setzt, dass wir die politische Debatte führen und die Bürger eine Auswahl haben.
Wann, vielleicht einmal auch so reihum, Herr Alexander, mit Ihnen beginnen, diese Entfremdung, wann beginnt die? Worin besteht diese Entfremdung? Warum marschiert dann so ein Bündnis Sarah Wagenknecht einfach so dadurch?
Naja, prinzipiell ist ja nichts dagegen zu sagen, dass ich eine neue Partei gründe.
Nee, das ist ganz wertfrei. Ne?
Ist ja,
aber der Erfolg ist natürlich da und der Misserfolg der anderen auf der anderen Seite auch.
Ja, das ist erstaunlich, aber dieser Formation von Frau Wagenknecht ist, dass man das so von oben machen kann. Ja, das ist ja so eine Partei, die ganz wenig Mitglieder hat. Und die darauf, früher haben Parteien immer gesagt, wir müssen ganz viele werden, dann haben wir mehr Geld und können mehr Zettel verteilen.
Also das Gegenteil von Graswurzel, Gegenteil von unten.
Und bei Wagenknecht ist es von oben nach unten geplant und die lassen möglichst keinen rein. Das ist schon was Neues.
Das ist die Partei neuen Typs. Das ist Leninismus. Insofern Konsequenz zu den Wurzeln. Nein, ist das. Naja, viel Kontrolle haben zu wollen. Aber es ist ja wirklich ein Begriff der Partei neuen Typs. Das ist ja wirklich ein Lenin-Begriff. Aber natürlich die Kontrolle sehr stark zu bewahren, ne? Sich basisdemokratisch zu geben, aber in der Parteiorganisation das Gegenteil zu sein.
Wir haben mit ihr hart darüber hier diskutiert und haben das auch rausgearbeitet. Also naja, man kommst in die Partei ja nur rein, wenn du eine Empfehlung hast von jemand anderem und so. Also ja, elitärer Club, möchte ich mal sagen. Und was erkennbar ist, und da haben Sie natürlich recht mit dem Gedanken, es geht darum, absolut die Kontrolle zu bewahren. Sarah Wagenknecht sagt, wir wollen einfach die Spinner nicht in der Partei haben, auf gut Deutsch. Ja? Das ist ja ein legitimes Ansinnen, aber sag mal, basisdemokratisch wirkt das nicht.
Ja, wenn eine Partei um eine Person herum zentriert ist, dann kann man natürlich nicht wahllos Mitglieder einsammeln, weil das die Gefahr ist, dass beim nächsten Parteitag womöglich die Spitze abgewählt wird. Also wenn sich die AfD jetzt nach Bernd Lucke Partei benannt hätte, na, dann müsste man sich ja jedes Mal wieder umbenennen. Aber hier muss natürlich klar sein, wer an der Spitze steht. Das ist sozusagen schon Teil der Namensgebung und der Etikettierung als Partei.
Aber warum war das so leicht? Also warum, zumindest sah es von außen so aus. Warum war das so einfach, das zu etablieren?
Ja, ich sag nochmal sozusagen, das hat ganz starke strukturelle Gründe. Die Parteiendemokratie im Osten funktioniert anders als im Westen. Die Parteien SPD und auch CDU haben riesige Wahlgewinne eingefahren in den 90er Jahren, in den Bundesländern jeweils unterschiedlich. Aber die Unterstruktur war nicht da. Also die Ortsvereine, die Mitglieder, es sind nur 0,8 von 100 ostdeutschen Wahlberechtigten überhaupt Mitglied einer Partei. Da haben sie zum Teil Wohngebiete, da leben 40.000 Leute. Da gibt es nur, was weiß ich, 25 oder 27 CDU-Mitglieder. Wie wollen sie die lokale politische Kultur bespielen? Auch dieser vorpolitische Raum, also da, wo die Gewerkschaften, die Kirchen, das Vereinswesen stattfinden, auch der ist viel weniger politisiert. Wenn ich Ihnen sage, ja, irgendwie jemand arbeitet in der industrieverarbeitenden oder metallverarbeitenden Industrie in Bremen, ist Gewerkschaftsmitglied, dann wissen Sie ungefähr, welche
wo
Partei die Person wählt. Oder er kommt aus dem Sauerland, ist katholisch und so weiter.
Dann ist er eher tendenziell CDU-Vorsitzender.
Ja. Also es gibt diese parteibezogenen Milieus, die lösen sich auch auf im Westen, aber im Osten haben die sich nie etabliert. Dadurch gibt es auch viel mehr Wechselwähler im Osten, eine viel größere Beweglichkeit der Wählerschaften insgesamt und auch eine viel größere Ansprechbarkeit durch, was wir manchmal so Affektpolitik nennen, also eine emotionalisierte Politik, Stimmungspolitik. Und da gehen natürlich die AfD und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht rein. Und die können dann die vorhandenen Unzufriedenheiten, auch angesammelten Unmut irgendwie abschöpfen. Und den anderen Parteien gelingt das nicht so gut, das einzuhegen. Und auch irgendwie als Adressaten für solche, Sie hatten das ja vorhin gesagt, dass die Parteien dann irgendwie da sitzen, die großen Parteienstrukturen. Und die können mit dem wenig anfangen.
Das ist eine gute Frage. Ne? Wie haben Sie das vor Ort erlebt, Herr Henning? Also meine Sarah Wagenknecht ist ja eine Person, die medial unheimlich gut funktioniert. Man kann sich an der auch unglaublich reiben. Das tun ja auch viele, aber sie funktioniert. Sie weiß, wie die Gesetzmäßigkeiten von Massenmedien sind und so weiter. Sehr präsentabel, sehr präsent auch, rhetorisch, dialektisch gut und so weiter, um nicht zu sagen brillant. Und das funktioniert nach den Gesetzen von Massenmedien. Aber das kann nicht das einzige Geheimnis sein.
Nun, Sarah Wagenknecht spielt in der konservativen Region, aus der ich komme, nicht so die Rolle. Aber die Antwort auf Ihre Frage aus meiner Sicht wäre, genau wie vorhin, weil die etablierten Parteien wirklich zu wenig Lösungen für die Themen geschaffen haben, die im Moment diskutiert werden. Die Parteien haben die
Beispiel
Flüchtlinge, Beispiele Schule, Lehrerausstattung, vieles mehr, also Alltagsprobleme. Ich glaube, in der Bevölkerung werden Antworten, wird Lösungskompetenz gesucht auf die Alltagsprobleme. Die großen Parteien, die große Politik zieht alles an sich, liefert aber am Ende des Tages nicht. Und dabei geht es eben nicht nur um die Frage, zu viel Flüchtlinge oder zu wenig Flüchtlinge. Das ist überhaupt nicht das erste Thema, sondern das Thema ist, wie sind wir in der Lage, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, anständig und korrekt eben auch unterzubringen. Dabei erwarten wir eben auch auf der kommunalen Ebene, oder ich muss es in der Vergangenheit für mich sagen, konkrete Unterstützung, konkrete Hilfe, damit das Problem abarbeitbar ist, damit es gelöst werden kann. Und oder was ist Integration? Nicht nur als der große Begriff, sondern Integration in einen Arbeitskatalog zu untersetzen und diesen Arbeitskatalog zu adressieren und ihn auch durchzufinanzieren und mit Personal auszustatten. All das verstehe ich unter Lösungskompetenz. Und da sind die bürgerlichen Parteien allesamt einschließlich der Linken bisher viel zu dünn. Und am Ende wenden sich die Menschen an die Ränder, was nicht gut ist.
Herr Mau, in Ihrem Buch ist ja die Unterzeile, warum der Osten anders bleibt. Und wenn man das liest, dann merkt man, das ist gar nicht anklagend gemeint oder vorwurfsvoll, sondern eigentlich so, dass man sagt, ja, und was ist eigentlich so schlimm daran, wenn da ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein sozusagen entsteht? Aber was ich noch viel interessanter fand, war, wie Sie sozusagen analysieren, so an sehr interessanten Daten, wie anders der Osten dann doch ist. Sie weisen zum Beispiel darauf hin, dass nur 2%, glaube ich, der Erbschaftssteuer in Deutschland, Berlin ausgenommen, ja, Ost-Berlin ausgenommen sozusagen, 2% werden im Osten bezahlt. Mit anderen Worten, da wird wahnsinnig wenig vererbt. Das ist das eine. So wenig Chance auf Vermögensbildung, Wohlstand ist das Stichwort. Das andere, was ich interessant fand, war, und da kommt dann auch die Frage der Migration, diese Paradoxie, die da drin ist. Also einerseits sozusagen diese Abwehrreaktion und andererseits aber ein echtes demografisches Problem. Also von 100 Arbeitnehmern, die in Thüringen in den Ruhestand gehen, werden nur 50 ersetzt durch neue, die nachkommen. Das heißt, da tut sich eine gewaltige Lücke auf und es wird dann irgendwann eine echte Bedrohung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ist es so, dass sozusagen, wenn Gruppen kleiner werden, das habe ich auch auf Reisen so in Osteuropa gesehen, Bevölkerungen kleiner werden, in Moldau kann man das sehen, in Bulgarien kann man das sehen, dass man dann, obwohl man sich ja irgendwie öffnen müsste, weil man ja wachsen will, sich paradoxerweise mehr und mehr einigelt und zurückzieht?
Ja, das demografische Schrumpfung, nennen wir das, also eine Schrumpfung der Bevölkerung, führt häufig dazu, dass man eher so eine Wagenburg-Mentalität, so eine Verteidigungsmentalität entwickelt. Und der Osten ist dramatisch geschrumpft. Wir haben vor ein paar Jahren, vor 5, 6 Jahren, ich glaube 2018, gefeiert und gesagt, es gibt keine Ost-West-Wanderung mehr zu Ungunsten des Ostens, sondern das ist jetzt relativ ausgeglichen. Es gibt sogar leichten Wanderungsgewinn im Osten. Aber de facto geht die Schrumpfung weiter, weil wir eben einen riesigen Geburteneinbruch hatten zwischen 1988 und 92. 55% weniger Geburten in Ostdeutschland. Ja. 55% ist historisch sozusagen ohne Vorbild. Und das sind natürlich Leute, die sind heute irgendwie Mitte 30. Die müssten eigentlich Kinder bekommen, aber diese Kinder fehlen. Und wir haben viel, viel größere ältere Kohorten, sodass die gehen jetzt auch raus aus dem Arbeitsmarkt, sodass eigentlich aus so Fragen der Fachkräftesicherung, der wirtschaftlichen Entwicklung, wir unglaublich viel Zuwanderung brauchen. Und das ist klar, wenn Sie in eine Gemeinde reinkommen oder in einen Landkreis, wo Sie das Gefühl haben, ja, Fremde werden doch eher skeptisch beäugt. Es gibt sogar Abwehr. Ja, dann werden natürlich Migrantinnen und Migranten aus dem Ausland nicht kommen, aber es wird auch niemand kommen, der aus Westdeutschland dorthin kommt. Es wird auch niemand kommen, der aus einer großen Stadt zum Beispiel kommt, weil die ein anderes soziales Klima haben wollen. Und das ist, wie gesagt, Leipzig und Jena und Rostock sind davon nicht betroffen. Ja, aber die Mittel- und Kleinstädte, der ländliche Raum, da gibt es eine ganz dramatische Abwanderung. Und wir haben jetzt in Thüringen auch schon Initiativen von Unternehmerverbänden, die Werbung machen und sagen, ja, wenn die AfD jetzt so stark wird und auch viele Ämter übernimmt, dann wird die Situation für uns sehr, sehr problematisch und dann ist auch die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet.
Und welche Rolle spielen da so ganz einfache ökonomische Dinge? Das erlebt man dann auch immer wieder, wenn man die Leute fragt. Wir haben uns heute darüber unterhalten in der Redaktion, wie viel Geld heute zum Beispiel der Erwerb eines Führerscheins kostet. 3.000, 4.000 Euro. Das ist auf dem Land, wo es existenziell ist, dass man einen Führerschein hat und ein Auto hat. Ist das unfassbar viel Geld?
Ja, das
mit 18, 19 Jahren.
Ja, das sind zum Teil, ist ja auch schon angesprochen worden, andere Lebenswelten, auch andere Probleme, die da eine große Rolle spielen. Man sieht es auch, wenn man jetzt in empirische Daten reinguckt, ne, dass abgehängte Regionen, Regionen mit starken wirtschaftlichen Problemen, dann so ein Stück weit stärker auch zur AfD neigen. Das ist nicht die einzige Erklärung, aber das ist eine einer der Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber natürlich wird es so sein, wenn Regionen schrumpfen, dass die Infrastrukturen mitschrumpfen, ne? Dass das Schwimmbad sich vielleicht nicht mehr aufrechterhalten lässt, dass vielleicht die Post schließt oder eine Sparkassenfiliale. Das heißt, wird für die Leute nochmal problematischer. Und für Ostdeutschland wäre es jetzt eigentlich notwendig zu sagen, wir machen Aufbruch. Wir versuchen, möglichst viele Leute anzulocken. Wir versuchen, da ganz offen zu sein. Aber die Situation ist im Moment nicht gegeben. Also wenn man mal Zahlen anguckt, Ostdeutschland hat jetzt so viel Einwohner wie im Jahr 1905. Ne? Der Westen ist immer explodiert, bevölkerungsmäßig. Die DDR ist geschrumpft, schon vor dem Mauerbau, dramatisch durch Kollektivierung, Abwanderung von vielen Leuten, während der Existenz der Mauer auch, durch die Ausreisebewegung und dann danach nochmal fast 2 Millionen Menschen, die weggegangen sind.
Ich meine, NRW ist deutlich größer als der gesamte Osten. Ne? Ja. Bayern ist mittlerweile auch deutlich größer als die Bevölkerungszahl in den gesamten...
Ohne Ostberlin leben noch 12,5 Millionen Menschen in Ostdeutschland. Also es ist eine sehr dünne Bevölkerung. Die Demografie ist sicherlich ein Schlüssel zum Verständnis des Ganzen, ist einer, aber sicher auch soziale Strukturen. Die Frage der Vermögensungleichheit spielt eine Rolle, der kleineren Löhne. Die Rentenangleichung ist jetzt geschafft. Aber es sind eben nicht nur ökonomische Fragen, das muss man dazu sagen. Sondern es sind auch viele andere Aspekte, die eine Rolle spielen.
Sie wollten Herr Henning und dann Frau Teutemann.
Die ökonomischen Dinge sind sicher wichtig, aber man soll sie auch nicht überbetonen. Jeder hat eine Erklärung dafür, dass es so ist, wie es ist. Wir kommen aus einem anderen Hintergrund. Dennoch muss auch weiterhin daran gearbeitet werden, dass der Angleichungsprozess ein besserer wird. Aber man sollte auch unbedingt ins Wort heben, die Menschen, die zu uns kommen, die in den Osten kommen und sich integrieren in das dortige Leben, in die dortige Arbeitswelt, die sind willkommen. Es wird mir zu sehr das Bild gezeichnet, dass der Osten eben generell eben da resistent sei. Das stimmt so nicht. Man sucht Menschen, die sich einbringen eben in diese Arbeitswelt und so ist nun einmal unser Leben. Und Herr Mau, was ich bei Ihnen auch sehr zutreffend fand, eben Ihre Analyse, bezüglich des Geburtenrückgangs. Wir müssen sagen, oder ich kann für meinen ehemaligen Landkreis, in dem ich Landrat war, doch sagen, wir hatten im Jahr 1990 2000 Geburten. Ein paar Jahre drauf hatten wir weniger als die Hälfte. Und unser Problem besteht heute darin, dass uns die Müttergeneration nicht geboren worden ist, die heute eben die Kinder zur Welt bringen soll. Die Mütter sind nicht geboren worden in den 90er Jahren. Schauen wir besonders auf die Mütter.
Beides gleichermaßen wichtig, möchte ich mal an der Stelle festhalten.
Will ich nicht in Abrede stellen. Aber im Punkto mit Blick auf die Geburten, uns fehlt eben die Hälfte an Geburten in den 90er Jahren. Und das spüren wir heute. In den Grenzregionen, da wo ich herkomme, ist das alles noch überschaubar. Da sind die Pendelbewegungen
hin und her,
da.
Ja, genau.
Aber ich kann mir das durchaus rund um gut vorstellen, wenn ich so nach Brandenburg oder auch nach Sachsen oder auch nach Ostthüringen hineinschaue, da sieht es schon viel dramatischer aus. Aber daran wird man im Moment kaum etwas ändern können. Wir brauchen Menschen, die sich bei uns integrieren, aber man muss auch dann Mechanismen finden, dass dieses gelingt.
Frau Teutelberg, nochmal der unterkomplexe Zooblick auf den Osten. Wie ist das gemeint?
Na, zum einen, ich finde, man muss schon auch sagen, weil ich will keine Probleme verdrängen. Es gibt auch, aber das ist nicht die Mehrheit, es gibt auch Menschen, die fremdenfeindlich sind und es gibt auch Probleme. Und gleichzeitig finde ich eben wichtig zu unterscheiden, es gibt auch viele Menschen in Ostdeutschland, die wissen ganz genau, sehr sachlich, dass wir Zuwanderung brauchen, auch auf unseren Arbeitsmarkt. Sie sind aber genauso, sage ich mal, nicht zu blöd, um nicht zu erkennen, dass das kein Vorwand sein darf für unkontrollierte, beliebige, illegale Migration. Da gibt es einfach Unterschiede. Also manche haben vielleicht auch noch bitter im Ohr manche unrealistischen Ansagen, auch einiger DAX-Vorstände im Herbst 2015. Jedes erfolgreiche, auch klassische Einwanderungsland, wie Kanada zum Beispiel, reguliert politisch sehr stark, wer einwandern darf und wer nicht. Und insofern, glaube ich, brauchen wir beides, eine sachliche Debatte darüber, was ist die Arbeitskräftemigration, die wir wollen, wozu wir im Übrigen ja auch einiges getan haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Was sind die Regeln für Menschen, die gar nicht behaupten, verfolgt zu sein, sondern bei uns leben und arbeiten wollen? Und für die brauchen wir natürlich auch ein gutes Klima, gute Rahmenbedingungen. Da sind aber unsere Bürokratie und unsere die Höhe unserer Steuern und Abgaben ein größeres Problem als Migrationsgesetze bei uns. Und das andere ist aber, dass Menschen auch sehen, wenn Herr Henning die Herausforderung der Kommunen beschreibt mit der Integration, das ist ganz wichtig, das realistisch mal durchzubuchstabieren, darüber zu reden, was bedeutet Integration, ist nämlich mehr als nur die Erstunterbringung. Und das ist am Ende auch eine Frage der Zahl, dass man das nicht in beliebiger Kapazität hinbekommen kann. Und auch wenn die Kommunen dann aus ihrer Sicht zu Recht sagen, sie wollen da eine bessere Finanzierung, die sogenannte große Politik muss am Ende auch damit umgehen, dass Menschen ja nicht beliebig viel mehr Steuern und Sozialbeiträge zahlen wollen. Das heißt, wir müssen am Ende, sozusagen ist die Politik insgesamt, Kommune, Land, Bund, muss auch funktionieren und nicht jeder nur auf den anderen zeigen, weil wir haben begrenzte Ressourcen. Und deshalb, finde ich, gehört beides zusammen, dass wir wirklich nicht sagen, jeder kann kommen und bleiben, sondern unterscheiden können, wer hat Asylanspruch, wer nicht. Und andererseits moderne Fachkräftemigration natürlich fördern. Aber viele Menschen, und da ist mein Eindruck, auch in den alten Bundesländern, den sogenannten alten Bundesländern, wünschen sich da viel stärkere rechtsstaatliche Konsequenzen. Ja, und das ist nichts Fremdenfeindliches, sondern was Legitimes. Aber das bildet unsere Debatte zu wenig ab.
Eng damit zusammen, zum Schluss vielleicht noch ganz schnell eine quasi psychologische Frage oder der psychologische Aspekt, Robin Alexander. Eng damit verbunden ist ja auch das Gefühl, man darf nicht mehr unbedingt so frei sagen, was man denkt. Dieses Gefühl, da gibt es so einen verengten Meinungskorridor, dann redet man mit Staatsrechtlern und so weiter, die sagen, um Gottes Willen, Artikel 5, Meinungsfreiheit und so weiter, selbstverständlich. Darf jeder alles sagen, aber das Gefühl ist ein anderes. 60% der Deutschen sagen mittlerweile in Umfragen, ich habe den Eindruck, ich muss schon sehr aufpassen, was ich sage. Nach Ihrer Meinung, welche Rolle spielt das auch bei diesen Landtagswahlen in Ostdeutschland? Stichwort zum Beispiel Demokratieförderungsgesetz. Ist das etwas, wo man sagt, boah, das ist wieder der Beleg dafür, wie weit diese Berliner Blase weg ist vom Rest?
Das müssen Sie jetzt Frau Teuteberg fragen, weil Ihre Fraktion ringt gerade damit, ob sie dieses Demokratiefördergesetz weiter da Geld reintut. Also der Verdacht ist ja, dass mit diesem Demokratiefördergesetz sozusagen rot-grüne Strukturen in die Fläche gefördert werden sollen.
Genau, deswegen frage ich dann.
Ich glaube, das kommt vor. Ich glaube aber auch, dass viele da gefördert werden, die versuchen, eine gute Arbeit zu machen. Nur, wenn wir bei der Analyse von Herrn Mau sind, die Leute kriegen keine Kinder, die Leute sind nicht in der Gewerkschaft, die Leute gehen nicht zur Kirche und treten nicht in die Partei ein. Das kann doch alles nicht die Politik lösen. Also ob jemand Kinder kriegt und in die Kirche geht und in die Gewerkschaft eintritt, damit ist jetzt wirklich jeder Bundeskanzler und jede Abgeordnete Teuteberg überfordert, oder?
Ja, ist richtig.
Beziehungsweise, ich finde, wir müssen die Debatte vielleicht mal umdrehen. Das ist ja ein bisschen so ähnlich, wie wenn im Gottesdienst am Sonntag der Pfarrer zu denen, die noch da sind, sich seinen Frust rauslässt, warum andere nicht mehr in die Kirche gehen. Also unsere Parteien, die leben natürlich vom Mitmachen. Also ich finde es ganz schwierig übrigens, dass die wenigen, gerade auch in Ostdeutschland, wo ich das jetzt auch seit bald 25 Jahren mache, die sich ehrenamtlich in Parteien engagieren und ihre Freizeit dafür einsetzen, dass es da eine innerparteiliche Demokratie, dass es Angebote gibt und die Bürger überhaupt was zum Auswählen haben. Das heißt, da muss man schon natürlich an Bürger auch appellieren. Allerdings ist das im Westen auch ausbaufähig. Nur, ich finde, wir müssen dann auch was an der Wertschätzung für diese Art von Engagement tun und nicht immer neue Sonderstrukturen uns überlegen. Stichwort Bürgerräte und anderes, kann man jetzt viel im Detail darüber diskutieren, aber ich finde, wir sollten erstmal diese Regelstrukturen, die unser Grundgesetz aus guten Gründen vorsieht, das sind die Parteien, das sind die Parlamente, die in der Pandemie zum Beispiel viel zu sehr von den Ministerpräsidentenkonferenzen sozusagen an den Rand gedrängt wurden, das sollten wir erstmal stärken, wenn es uns wirklich um diese Demokratie des Grundgesetzes geht.
Herr Mausi, noch zum Schluss, weil das Stichwort gerade gefallen ist, einer Ihrer Lösungsansätze ist, sozusagen Bürgerräte zu installieren. Mit der Bitte um kurze Antwort, was meinen Sie damit?
Dass Vertreter von Parteien davon nicht begeistert sind, das kann ich mir natürlich vorstellen, das liegt ja in der Natur der Sache. Aber wenn die Diagnose stimmt, dass die Parteiendemokratie nicht so gut funktioniert im Osten, im Westen vielleicht auch problematischer wird, auf der kommunalen Ebene in Thüringen über 50% oder 50% der Landräte und der Bürgermeister gehen ohne Parteiticket in ihr Amt, werden genau deswegen gewählt. Wenn sie in eine Partei gehen würden, dann würden die Leute sie gar nicht mehr wählen. Bei Ihnen ist es vielleicht eine Ausnahme. Da muss man sich schon fragen, wie kann man die Demokratie ein Stück weit wieder beleben und stärken. Und ein Vorschlag ist ein Bürgerrat, das ist kein Allheilmittel. Das wird auch nicht alles umkehren, aber es ist ein Versuch, Leute wieder auch in die Politik zu bringen, politisch zu interessieren. Das sind Gremien, wo Leute per Losverfahren reingewählt werden, zuvor abdefinierten politischen Fragestellung eine gemeinsame Position finden
zufällig.
Sollen. Zufällig, per Losverfahren. Und dann wäre es Aufgabe der Parlamente, diese Dinge so ein Stück weit umzusetzen. Da gibt es viele Probleme, auch viele Einwände, die durchaus legitim sind. Aber wenn wir jetzt das in die Zukunft weiterdenken, der Verfall der Parteien, wenn Sie sich angucken, die Altersstruktur der großen Parteien in Deutschland, wie durch natürliche Mortalität, also durch das Ableben von Mitgliedern, die immer kleiner werden. SPD und CDU und auch FDP haben seit Anfang der 1990er Jahre 50% ihrer Mitglieder verloren. Wenn das umgekehrt werden soll und die Parteiendemokratie zu neuer Blüte kommt, dann bin ich der größte Fan davon. Aber wenn das nicht so ist, dann müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Demokratie ertüchtigen können und welche Möglichkeiten uns da gegeben sind.
Ich finde das mit den Bürgerräten prinzipiell total interessant. Nur Bärbel Baas, also die Bundestagspräsidentin, hat jetzt den ersten eingesetzt und der war zum Thema Ernährung. Und da würden jetzt einige Leute sagen, ist jetzt vielleicht nicht das dringendste Problem. Ja, andere Leute würden das Gegenteil sagen. Also das hat ja, glaube ich, auch schon eine Vorgabe. Ne? Oder die Fridays for Futures Leute haben immer gesagt, Bürgerrat einsetzen, aber vorher kommen Wissenschaftler und erklären genau, worum es geht.
Angucken, was dabei rausgekommen ist. Die Vorschläge sind sehr vernünftig. Und da würde ich sagen, ja, warum setzt die Politik das nicht um?
Ja, das ist aber dann genau der Handlungsdruck, dass Leute, die gar nicht demokratisch legitimiert sind, dann doch was empfehlen, wo später gesagt wird, wenn das Parlament das jetzt nicht umsetzt, dann ist das wieder vermeintlich. Aber man weicht doch aus. Man weicht doch der politischen Auseinandersetzung und der Verantwortung für die eigene Wahlentscheidung aus, indem man den Zufall oder irgendeine Quotierung an dessen Stelle setzt. Und ich finde, das ist kein Fortschritt. Ich bin bei Ihnen, dass wir was tun müssen, um diese Demokratie zu ertüchtigen. Ich halte es eben nur für den falschen Weg.
Also, wir sind leider schon am Ende. Danke ganz herzlich. Viel gelernt heute, viel erfahren. Danke Ihnen sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.